Ich brauche uns allen keinen wunderschönen guten Morgen zu wünschen. Den habt ihr, weil ihr hier seid, weil ihr euch aufgemacht habt und welche sind wirklich ganz weit gekommen. Schön. Ich freue mich. Ich freue mich, dass wir in dieser Gemeinschaft unseren drei einen Gott, den Hugo uns schon genannt hat, loben und preisen dürfen. Was wurde gelesen? Das hohe priesterliche Gebet. Und der große Inhalt war gewesen, Jesus hat den Menschen den Vater erklärt. War das notwendig? Ich denke schon. Und ich will da auch eine Erklärung geben, jetzt bevor ich anfange. Das Wort Gott, weiß jemand, wo das herkommt? Im Hebräischen steht dann immer Elohim. Und die deutschsprachigen Juden übersetzen das Wort mit der Ewige. Das klingt so toll, der Ewige. Und warum haben wir Gott daraus gemacht? Dieses Wort ist entstanden bei der Evangelisierung der Goten, so im 4. Jahrhundert durch den Bischof Wulfia. Und die Goten hatten, ähnlich wie die Germanen, die Römer, die Griechen, für jedes System, an was sie geglaubt haben, Liebe, Wasser, Krieg, hatten sie einen, ich sag mal, Götzen. Und bei der Evangelisierung hat man ihnen klar gemacht, du, da ist einer für alles zuständig. Und dann war aber bei denen in der Vielgötterei auch Opfer üblich. Nicht nur Tieropfer, sondern ganz besonders Menschenopfer. Und von Herzen gerne haben sie Feinde geopfert. Es wurden richtig regelrechte Schlachten provoziert und die Gefangenen wurden dann geopfert. Es wurden auch wehrlose Frauen und Kinder, immer mal wieder Menschenopfer. Diese Götzen mussten ruhig gestellt werden, damit wir als Menschen auch ruhig leben können. Und da hat man ihnen erklärt, den Goten, ein für alle Mal, der hat seinen Sohn gesandt. Dieser eine für alles hat seinen Sohn gesandt. Der ist geopfert worden, der ist gestorben, für alle Ewigkeit gültig. Und dann haben der Goten gesagt, jo, das ist ja mein Gott, nicht? Und so ist aus dem Wort gut das Substantiv Gott geworden, im deutschsprachigen Raum. In anderen Sprachen ist das Dieu oder Dios, in Spanisch, Russisch, Bog. Es gibt über 1000 verschiedene, habe ich jetzt nicht alle auf dem Kasten. Und jetzt können wir uns vorstellen, warum unsere jüdischen älteren Glaubensgeschwister dieses Wort Gott meiden, weil sie wissen, wo es herkommt. Sie haben ja das Gefühl, dass der auch nicht gut ist. Der setzt sie ja in 613 Gesetze. Hast du mir gesagt, da habt ihr hier die Würfel mal dran gemacht, 613 Würfel, 613 Gesetze, da kannst du gar nicht frei leben. Das ist doch gar nicht gut fürs tägliche Leben. Deswegen sind sie noch nicht so weit. Und das ist für uns ein gutes Zeichen. Wir dürfen die gute Nachricht vom guten Gott weitergeben. Und deswegen sitzen wir hier zusammen. Nicht, dass ihr alle sagt, ach ja, schön, riesel mal. Nein, nimm die Feuchtigkeit auf und gib sie ab, wenn du heute oder in der Woche jemandem begegnest und sich die Situation ergibt. Und ich will einfach mal beginnen. Gibt es Gott? Der Hugo hat schon gesagt, unser Pastor, gibt es Gott und liebt er uns wirklich? Es ist praktisch eine Glaubens- und Lebenserfahrung, die ich persönlich gemacht habe, denn ich möchte persönlich was weitergeben. Der liebe Gott war für mich immer aktuell, aber erst inzwischen der mich liebende Gott geworden. Ich sage mal noch eine Stufe intensiver. Und liebt er uns wirklich? Wenn der mich nicht geliebt hätte, würde ich nicht hier stehen. Dann wäre ich am 18. Dezember 1998 mit Strick an Birnbaum im Garten gegangen. Ende Gelände. Nein, er hat mich gesund und heil und froh geliebt. Und das ist das Tolle daran. Und das Ganze fängt schon, ich gehe jetzt mal durch die Schrift durch. Die Texte werdet ihr alle kennen, aber in dem Zusammenhang, wie ich sie erlebe, oder erlebt habe und das zusammengestellt habe, will ich mit euch da gemeinsam lang gehen. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und da ist eine Wiederholung drin. Und ich will das einfach mal sagen, in der hebräischen Literatur und Kultur ist es üblich, wenn etwas wichtig ist, dann pochen die nicht mit dem Finger auf den Tisch, sondern dann wiederholen sie das. Dann wiederholen sie sich, wie das bei uns vielleicht auch ein bisschen, ja, habe ich doch verstanden. Nein, es ist bei denen Prosa oder hier in dem Fall ist es Anbetung und Lobpreis. Hier wird es wiederholt. Zu seinem Bilde, ja, zum Bilde Gottes schuf er die Menschen. Das heißt, wir wurden wunderbar gemacht. Aber gewiss mit weniger Eigenschaften, als wir heute haben. Und da sind noch ganz andere Eigenarten bei uns dazugekommen, die alle nicht so toll sind. Und das Böse will uns in erster Linie ganz bewusst von Gott und seiner Liebe trennen. Und da habe ich gestern noch so meiner Frau gesagt, ich hätte am liebsten eine Gummischlange mir besorgt, hätte die hier untergelegt und hätte dann die Gummischlange gegriffen und in die Ecke geschmissen. Das Böse trennt sich von uns, wir trennen uns von dem Bösen. Ich mache das mal als Kopfkino mit euch. Die Schlange gehört hier in unsere Gemeinde nicht hinein. Deswegen habe ich das nicht. Aber das ist Trennen vom Bösen und das macht Gott. Ja, aber das Böse kam nun mal zu uns Menschen, zu unseren Ahnen. Und als das passierte, gibt Gott nicht auf. Damals gab es für Gott und den Menschen im Garten Eden noch, ich sag mal, den kurzen Dienstweg. Gott tauchte auf. Und dann schallt sein Ruf durch den Garten: Adam, wo bist du? Tja, was hat er festgestellt? Er ist nackt. Hat sich verkrochen. Aus Angst hat er sich verkrochen, nicht weil er nackt war, aus Angst. Adam, wo bist du? Das ist doch der Lockruf der Liebe. Gott geht diesem nach. Und für das Wort Adam können wir auch das deutsche Wort Mensch einsetzen. Und liebe Geschwister im Äther, wenn ihr das später, nächste Woche, nächsten Monat, irgendwann mal digital abhört, da wo Adam steht und ich jetzt Mensch sage, da setze du deinen Namen ein. Gott ruft auch dich, Udo, Klaus, Edeltraut, wer du bist. Gott ruft auch dich, wo bist du? Und dann melde dich bei ihm. Hier bin ich, was willst du? Es ist so wichtig, dass wir spüren, der Ewige, der Gute, der Gott möchte Kontakt mit uns aufnehmen. Er möchte Gemeinschaft haben mit uns. Das ist der Lockruf der Liebe. Und er ruft immer noch zur Umkehr. Denn Umkehr ist der erste Schritt hin zu ihm. Und wir haben nichts näher als Christus und sein Kreuz. Näher ist uns nichts. Das andere ist im Herzen. Innen drin und dort möchte er rein, bei jedem von uns. Und immer wieder, ja, er gibt uns auch immer wieder Chancen zur Umkehr. Mensch, Adam, wo bist du? Aber es geht auch weiter. Im Buch Hesekiel, Kapitel 18, die Verse 23 fielen mir auf. Dort spricht Gott: Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Und das ist interessant, der Text. Gott spricht es, wenn sich der bekehrt von seinen Sünden, also diesen ersten Schritt macht, wegdrehen von der Schuld, vom Versagen, von was auch immer. Die Bibel spricht das allgemein als Wort Sünde an. Und dieses Wegkehren von der Sünde ist immer ein Hinkehren zu Gott. Weg von der Sünde, die er getan hat und hält alle meine Gesetze. Und jetzt kommt das Wort und übt Gerechtigkeit. dieses Wort, er übt Gerechtigkeit, ist für mich wie ein sportliches Training. Ich muss noch trainieren, ich muss noch üben. Die Rolle vorwärts funktioniert noch nicht richtig. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Bitte bleibt dran. Übt Gerechtigkeit. Es wird das eine oder das andere nicht auf Anhieb gelingen. Es wird uns schwer fallen. Wir werden abgelenkt werden. Die Schlange lebt noch in der Ecke. Üben, das ist das, was, ich sag mal, den Anfang darstellt. Der soll am Leben bleiben und nicht sterben. Bisher ist jeder gestorben. Um was für ein Sterben geht es denn? Es geht um den zweiten Tod. Und das wird uns im Laufe der Schriften in der Bibel verklingelt. Das dürft ihr selber nachlesen in der Offenbarung hinten. Und jetzt steht etwas sehr Interessantes. Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden. Das heißt, Gott selber sagt, ich will vergesslich sein, wenn du dich zu mir bekehrst. Das ist eine Eigenschaft, die wir noch gar nicht von Gott wirklich ernst genommen haben. Gott sagt, ich will mich nicht mehr dran erinnern. Wir Menschen sind ja so viel vergesslich. Wo ist der Autoschlüssel geblieben? Ach, der steckt, aber ich suche draußen am Auto. Alle kuriosen Sachen. Und wenn er sagt, er lässt aufschreiben, Gott lässt aufschreiben, es soll, mit es soll, da ist auch die in der Ecke liegende Schlange gemeint. Auch die kriegt Verbot, sich dran zu erinnern. Niemand soll sich an deine Übertretungen erinnern, die du begangen hast. Es werde Licht, sondern der soll am Leben bleiben, um der Gerechtigkeit willen. Und jetzt kommt das gesteigerte Wort, die er getan hat, die Gerechtigkeit getan. Hier oben ist noch von üben, übt Recht und Gerechtigkeit. Und hier ist Gerechtigkeit getan. Da ist die Steigerung drin. Also es wird besser. Bleibt dran, lasst euch nicht abbringen. Und das ist das, was mir auch dann wichtig ist. Dranbleiben, es ist nicht eine einmalige Entscheidung, es ist eine Ewigkeit-Entscheidung, die wir haben. Vers 23 schreibt Gott, meinst du etwa, und da meint er den Menschen mit, dass ich als Gott gefallen habe am Tode des Gottlosen? Ey, Moment mal, der Gottlose, der ihn verlästert, wenn der stirbt, dann ist doch Ruhe. Und Gott sagt, meinst du, ich habe da dran gefallen, spricht der Herr, und nicht vielmehr, es freut mich, dass er sich bekehrt und hinwendet von seinen Wegen und dann am Leben bleibt. Gott will das Leben. Er hat sich für das Leben für uns entschieden. Und er möchte, dass wir das alle, ich sag mal, erfahren. Und darum sagt es weiter. Er möchte, dass wir das aus seiner Hand nehmen. Deswegen ist er damals auf dem kurzen Dienstweg in den Garten Eden gekommen. Und es gibt einen neuen kurzen Dienstweg und der heißt Heiliger Geist. Und der beflügelt uns von innen her. Und der lässt uns das bekehren und das alles erleben, dass wir leben dürfen. Das ist so wichtig, leben. Ach, ich glaube, das war Makarenko, ein russischer Poet. Der hat mal geschrieben, Samoye Daragoye Uchelo Vyakya Eta Jizen. Das Wertvollste, was der Mensch hat, ist das Leben. Aber er war nicht Christ. Dann hat er danach aufgezählt, wofür das Leben alles gut ist, die ganzen sozialen Aktivitäten. Es reicht nicht aus, die sozialen Aktivitäten, die wachsen dann daraus, aus der Liebe, die Gott uns für den Nächsten gibt. Also am Leben sollst du bleiben. Das ist Gottes Ziel mit dir. Und dieser Plan ist gut. Er lässt auch noch Jesaja aufschreiben im Kapitel 44, Vers 22. Ich tilge alle deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Niemand sonst, ich erlöse dich. Und jetzt muss ich mal ganz einfach sagen, das kannst du doch nachvollziehen. Du hast doch auch einen guten Plan mit deinen Kindern, mit deinen Enkeln. Du bringst ihnen doch auch bei, abends gehört das Spielzeug in die Kiste, der Müll in den Müllkorb oder Mülleimer und vorm zu Bett gehen ist Zähneputzen dran. Das und ähnliche Dinge versuchst du doch auch oder hast du, wir sind ja alle schon ein bisschen fortgeschrittener, hast du ja auch deinen Kindern von Anfang an, ich sag mal, anerzogen und dann ist es ein fertiges Ritual. Wenn ich fertig bin mit Spielen, kommen die Bausteine in die Kiste und die Kiste unter den Schrank. Fertig. Zack. Ordnung. Du hast auch einen guten Plan mit deinen Kindern. Gott hat mit uns als Kinder auch einen guten Plan. Und Gott will, dass du ihm gut gelingst. Und darum hat er auch die Gebote. Und das sind nur 10, das sind keine 613. Das sind nur 10. Und selbst die fallen uns manchmal schwer. Da sind viele Gebote bei, die uns das Miteinander, das menschliche Miteinander erklären. Du sollst nicht stehlen, du sollst den anderen nicht belügen. Du sollst nicht neidisch sein auf das, was er hat. Du sollst nicht deine Ehe brechen. Und du sollst auch nicht morden. Da steht zwar töten drin, aber es ist das Wort Mord gemeint damit. Und du sollst den Gott, deinen Herrn, verherrlichen. Ihm die Ehre über alles geben. Und wenn das nicht so ist, da schreibt Paulus in seiner Depesche an die Römer, Kapitel 6, Vers 23, denn der Sünde sollt ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Dieser Jesus, dieser Jeschua HaMashiach, der ist damals in Israel aufgetreten und im hohepriesterlichen Gebet hatte gesagt, Vater, ich habe dich ihnen verherrlicht. Also herrlich gemacht, Gott ist Herr und herrlich kommt daraus. Das ist so eine tolle Eigenschaft, das haben die alle damals nicht begriffen. Es ging nur Gesetz, zack, 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 zack. Am Schabbat mach ja keinen Schritt zu viel, da gab es einen Schabbatweg. Ich weiß nicht, wie viele Meter das sind und heute umgerechnet. Und dann haben sie sich, ich sag mal, Dinge ausgedacht, um das doch zu hintergehen. Will ich gar nicht drauf eingehen. Kuriose Sachen, worüber wir nur grinsend den Kopf schütteln können. Interessiert nicht weiter. Der Sünde sollt ist der Tod. Jetzt will ich eine Episode erzählen, die kommt von Andreas Malessa. Vielleicht hat der eine oder den anderen den Namen schon gehört. Der New Yorker Inlandflughafen LaGuardia. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, da wird schon geschmunzelt. New York hat einen internationalen Flughafen und einen kleineren Inlandflughafen. Und der Inlandflughafen heißt LaGuardia. Und der hat seinen Namen von Fiorello LaGuardia. Er war von 1933 bis 1947, also 70, 80 Jahre ist das her, Bürgermeister von New York. Und als Nachfahre italienischer Einwanderer setzte er sich für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Europa ein. Bevor er jedoch in die Politik ging, war er Richter. So hatte er eines Tages einen Stadtstreicher wegen Diebstahl und Kleinkriminalität zu verurteilen. $50 Strafe war sein Urteil. Für heutige Verhältnisse wohl eher das Zehnfache. Auf die Frage, ob er das Geld aufbringen könne, schüttelte der vor Gericht stehende verlegen den gesenkten Kopf. Daraufhin ordnete LaGuardia an, das Geld von denen im Gerichtssaal Anwesenden einsammeln zu lassen. Nach der Sammlung wurden die fälligen $50 für die Gerichtskasse entnommen. Und mit dem Rest ging LaGuardia zum Angeklagten, drückte ihm den in die Hand und meinte etwa wie: Hier ist Ihr Startkapital für ein neues Leben. Gehen Sie, Sie sind jetzt ein freier Mann. Was lernen wir daraus? Das Gesetz blieb in Kraft. Es wurde nicht umgangen. Auf Schuld folgte Strafe, sogar in voller Höhe der Anklage. Er konnte jedoch nichts aufbringen, musste er auch nicht. Aber er stand vor dem Gericht und kam am Ende mit einem kleinen Vermögen frei. Das Übertragen passiert auch mit uns. Hab ich ein Bild überschlagen? Oh, dann kommt das danach. Das Bild wollte ich haben, habe ich noch nicht sortiert. Das ist die Strafe. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Dort hat ein anderer bezahlt. Es wurde Blut eingesammelt, nicht Geld für uns. Und wir kommen mit einem großen Vermögen frei, nicht mit einem kleinen, nicht mit dem Rest aus der Gerichtskasse. Wir kommen mit dem großen Vermögen des ewigen Lebens in Freiheit. Das ist das für uns. Soll ich sehen, wo ich wieder war? Und als Jesus getauft war, jetzt im Neuen Testament, Matthäus Evangelium Kapitel 3, die Verse 16 bis 17, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also ich will mal klar machen, dass Matthäus, der Schreiber des Evangeliums, das Wort wie eine Taube. Es war keine Taube. Wie, sie konnten das nicht anders oder er konnte das nicht anders beschreiben. Dass es muss ein Geflatter vom Himmel gewesen sein und ihm fiel kein passenderes Vokabel, kein passenderes Wort ein. Und weil es Geflatter war, war es lebendig und da kam er auf den Begriff Taube. Taube ist ja für ihn als gläubiger Jude auch aus dem Noah, aus der Arche heraus, als die Taube zurückkommt. Vielleicht war das in seinen Hintergedanken. Schreiben wir mal das Wort. Das muss ja alles schnell gehen. Das hat er sich Notizen gemacht. Ich sag mal, Steno in Hebräisch. Und dann erst später in aller Ruhe hat er das Evangelium geschrieben, der Matthäus. Und dieser Jesus, der wurde gesehen, der wurde gefragt, der wurde gehört, der wurde angefasst und der wurde sogar angenagelt. Das haben sie alle erlebt. Und er ist gestorben für mich und für dich. Und auch für dich, der du das digital später mal nachhörst. Auch für dich ist er gestorben. Ein für alle Mal, wenn du darum bittest. Es ist nicht ohne Bitten und Flehen möglich. Du musst mit gedemütigtem Herzen das erbitten. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Da hat ein anderer eben nicht nur Geld gesammelt, sondern Blut gespendet. Und er hat auch seine Kleider gespendet. Die lagen unten am Kreuz. Um die haben sie gewürfelt. Vielleicht, wenn ihr zu einer Blutspende, zu einer Kleiderspende aufgerufen werdet, denkt an das Kreuz Christi. Blutspende, Kleiderspende hat der Heiland gemacht für dich und mich. Und das hat er gegeben, damit du weiterleben kannst. Das war dann für mich am 18. Dezember. Ich durfte weiterleben. Und ich glaube ganz fest, dass ich auch die Ewigkeit erleben werde. Und das glaubt ihr auch. Darum seid ihr hier, nicht aus irgendwelchen Karnevalsaktivitäten heraus. Aus dem lebendigen Glauben und aus der Führung des Heiligen Geistes Gottes. Da seid ihr hier. Das Leben ist also das Wichtigste, hat Makarenko gesagt. Also ich, für mich, ich hänge jedenfalls an meinem Leben. Und ich gehe davon auch aus, dass ihr das auch tut. Und unser himmlischer Vater, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der hat den Otto, der heute gebetet hat, 96 Jahre geschenkt. Otto, ich preise dich, ich danke dir, dass du hier die Kraft hattest, heute Morgen das Gebet für die Gemeinde zu sprechen. Halleluja, finde ich eine tolle Kraft von dir. Tja, und dann kommt es wieder, jetzt muss ich weitergehen, dann kommt wieder die Erinnerung an den kurzen Dienstweg Gottes und an den Ruf, Mensch, wo bist du? Er, der diesen Ruf ausführt, er ist das Zentrum der Rettung und jeden Erbarmens über uns Menschen. Und sein Sohn, der setzt noch einen drauf, der sagt dann, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Weil sie nicht so richtig klar kamen mit dem Elohim, mit dem Ewigen, und der nur immer für sie scheinbar nur Gesetze, nur Formulierungen, nur Drangsalen mit ihnen hatte, Deswegen hat Gott seinen Sohn gesandt. Und das war schon vor Beginn der Welt der Plan. Gott ist ja kein Gott des Momentes. In dieser Planung ist er irre weitsichtig. Viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Und so sagt der Sohn, so sagt Jesus, kommt her zu mir, alle. Ob das nur in Osama bin Laden war oder wer auch immer. Es ist jeder angesprochen. Egal welche Grundreligion, egal welche okkulte Auffassung, du fühle dich angesprochen. Setze deinen Namen ein. Komm her zu mir bei alle. Setz ruhig deinen Namen ein, auch der du das digital später mal hörst. Setze deinen Namen ein, der du mühselig und beladen bist. Mühselig, der du Mühe an deiner Seele hast, der du abends vor Kopfkino nicht einschlafen kannst. Oder vor Hunger. Oder vor was auch immer. Alles, was es ist. Und beladen bist mit irgendwelchen psychischen Sachen, mit körperlichen, mit Krankheiten. Warum ist mir das passiert? Kannst du nicht fragen. Ich sag euch mal, wir haben die Schlange in die Ecke geschmissen, aber die lebt noch. Und ich will euch erquicken. Er will uns eine neue Energie geben. Eine von ihm kommende, frohe Sache, dass unsere Sinne reif werden für, ja, für was? Für die Nachfolge. Wie kann denn so eine Nachfolge aussehen? Indem die Frau sonntags einen Kuchen backt und ein paar Stücke mal beim Nachbarn klingelt. Ich habe was für euch. Wie kommst du denn dazu? Ach, das war heute Predigtthema. Wie, Kuchen? Dann komme ich auch. Ah ja, kann ja sein, dass das anlockt. Wissen wir doch nicht. Der Herr macht's. Wir können nur, ich sag mal, Nachfolge durch praktische Sachen üben. Und aus so einer Idee, ach, ich nehme eine Handvoll Mehl mehr, dann wären es 3 Stück Kuchen mehr, dann wird der Kuchen ein bisschen größer. Aus die Idee wird vielleicht in der nächsten Woche eine Gewohnheit. Ich nehme immer eine Handvoll Mehl mehr. Ich gebe immer irgendwo etwas ab. Aus einer Idee wird eine Gewohnheit. Und aus einer Gewohnheit wird, ja, vielleicht, wie nehmen wir das Wort jetzt? Ich überlege, eine Bestimmung. Vielleicht kann aus dieser Gewohnheit eine Bestimmung werden, die uns der Herr gibt. Es gibt ja verschiedene Gaben. Und wenn ihr das nachlesen wollt, Römerbrief, Kapitel 12, dort sind die Gaben drin. Es sind geistliche Gaben, es sind auch weltliche. Einige Sachen erben wir. Der eine kann eben dichten, der andere kann gute Handschrift, der nächste kann malen, der andere ist aufmerksam, fix und schnell. Und dann gibt es aber noch geistliche Gaben dazu. Die erben wir nicht. Doch, eigentlich schon, aber von unserem himmlischen Vater. Und der will uns damit auch füllen. Und so sind es Gaben, die wir dann wecken lassen in uns. Und da will ich euch einfach ermutigen, was es auch immer ist, lasst euch das herauskitzeln. Und bringt das in diese Welt, in unsere Welt, jeder in seine Welt. Und du bringst uns jetzt mit der Musik und der Gabe des Klavierspielens an das kommende Lied heran. Dazu mein Amen.